ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik Leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe dir sehr, sehr gerne zeitgenössische Musik. Alles über mich findest du auf meiner Webseite www.irenekurka.de und dort kannst du auch meinen monatlichen Newsletter abonnieren. In diesem Podcast spreche ich mit dir über Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und bringe dir die Menschen näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ und ich danke euch herzlich für eure Zuschriften und eure Ideen. Und ja, ich wünsche euch nochmal, obwohl der Monat ja schon zu Ende geht, ein wunderbares 2025. Und in der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit dem Komponisten und Professor Reiko Füting, der aus Deutschland stammt und aber schon eine ganze Weile in USA lebt und auch Professor ist an Manhattan School of Music. Und wir haben uns auch schon persönlich kennengelernt. Dieses Interview, was ihr jetzt hört, was wir auf Deutsch führen, haben Reiko und ich über Zoom geführt. Nun also viel Freude mit dem Interview mit Reiko Füting.
Hallo lieber Reiko, lieber Reiko Füting. Ich heiße dich heute ganz herzlich in meinem Podcast willkommen.
Vielen Dank, ich bin sehr froh, dabei sein zu dürfen.
Ich finde es total schön, weil wir das Glück hatten, dass wir uns noch in New York City begegnen durften. Aber heute führen wir tatsächlich das Interview über Zoom. Du bist weiterhin in New York und ich bin wieder in Düsseldorf. Ja, die Technik macht es möglich. Von dir möchte ich auch gerne wissen, wie bist du überhaupt zu dieser neuen experimentellen Musik gekommen?
Das ist eine interessante Frage, da müsste ich selber drüber nachdenken. Aber ich habe mich lange fürs Komponieren interessiert und bin nach und nach von den bestimmten Lehrern und Mentoren, die ich hatte, auf bestimmte neue Musik aufmerksam gemacht worden. Ich würde denken, das ging noch zu Musikschulzeiten in Berlin los, wurde dann ein bisschen intensiviert, als ich im Gymnasium in Wernigerode auf einer Chorschule war, einfach weil wir auch viel zeitgenössische Musik gesungen haben. Aber dann richtig im Studium in Dresden wurde ich dann systematisch an bestimmte Arten von neuer Musik herangeführt, die dann doch ziemlich in Frage gestellt worden sind, zumindest von meinem Umfeld, als ich nach Amerika zum Studieren kam, erst in Houston, Texas. Aber dann das Studium in New York hat mich dann auch doch wieder mehr so an experimentelle neue Musik herangeführt, zumal mein Lehrer ein Schüler von Morton Feldman war und ich dann sehr viel mit der Welt von John Cage und Morton Feldman in Berührung kam.
Ja, sehr spannend. Das ist jetzt also die Kurzfassung. Spielst du auch ein Instrument? Hast du ein Instrument gespielt?
Ja, Klavier, auch eine Zeit lang sehr intensiv. Ich habe in Dresden auch Klavier studiert. Das war nicht mein Plan, aber ich hatte einfach einen ganz wundervollen Klavierprofessor. Man musste damals so ein zweites Hauptfach belegen und das war für mich Klavier. Winfried Apel, der vor kurzem in Rente gegangen ist, und das hat eigentlich so die Welt und den Zauber des Klavierspielens für mich so richtig eröffnet. Ich habe auch noch lange Zeit dann konzertiert, allerdings mit bestimmtem Repertoire, viel Liedbegleitung und neue Musik. Aber das ist auch sehr, sehr wenig geworden, einfach weil es schwierig ist, Zeit zu finden, zu üben. Ich habe auch eine Zeit lang intensiv gesungen, aber hauptsächlich in Vokalensembles und kleineren Chören. Aber auch das mache ich leider nicht mehr.
Ja, da wollte ich gleich auch dazu kommen. Das finde ich natürlich spannend, dass du so viel gesungen hast und so früh. Würdest du sagen, dass dich das auch geprägt hat oder deine Art zu komponieren, dass du so ja zumindest erfahren mit der Stimme bist?
Auf jeden Fall. Ich habe sehr intensiv mit dem Singen begonnen zu Gymnasiumszeiten. Ich habe im Rundfunkjugendchor Wernigerode gesungen und vorher eigentlich fast gar nicht, nur in den Musikklassen so in der Schule, aber das war doch eine ganz neue und, würde ich denken, besondere Erfahrung. Also nicht nur das Singen, aber auch das Ensemble singen, das Musik machen mit anderen, die mehr oder weniger doch dasselbe Instrument haben, also eine Stimme und nicht wie im Kammerensemble oder im Orchester. Und das ist einfach eine sehr menschliche Art, sich auszudrücken und Musik auszudrücken. Und also ich würde denken, dass ich ohne diese Erfahrung des Singens nicht so Musik schreiben würde heutzutage, wie ich es mache.
Das heißt, du bist da wahrscheinlich jemand, der es auch recht gut vormachen kann.
Also ich denke, das würde ich auf jeden Fall mir zutrauen, wenn ich es auch vielleicht ein bisschen üben müsste. Aber Ich mache das selbst sehr oft, dass ich, wenn ich komponiere, Sachen vokalisiere, manchmal auch instrumentale Sachen, also nicht nur vokale Sachen. Und versuche das auch bei meinen Studierenden auch so anzuregen, dass man sich einfach irgendwie auch eine physische Erfahrung der Musik schafft, indem man sie selber irgendwie realisiert. Und das geht einfach, denke ich, über die Stimme am besten. Man kann das natürlich auch auf Instrumenten machen, aber Sachen musikalisch darzustellen mit der Stimme, denke ich, ist immer eine gute Variante.
Ja, also ich kann auch nur sagen, dass ich, wenn ich auch Vokalstücke bekomme, dass man das oft merkt, ob jemand das vielleicht auch mal gesungen hat oder nicht, oder ob es nur im Kopf entstanden ist. Also es ist irgendwie eine andere Qualität. Und ich finde es auch immer total schön. Also die Komponisten, die einem das, die müssen jetzt nicht schön singen in dem Sinn, aber die haben trotzdem diese Art, was sie wollen, vormachen können. Das hilft sehr und es macht auch total Spaß. Also ich finde, da fühle ich mich auch als Sängerin noch mehr verstanden.
Und nee, das habe ich auch oft, so oft erfahren, dass auch viele Sänger und Sängerinnen oftmals sagen, dass sie wissen, ob der Komponist oder die Komponistin Erfahrung hat mit der Stimme, wie es ist, selber stimmlich, musikalisch aktiv zu sein. Wenn man die Erfahrung nicht hat, kann es wirklich schnell sehr abstrakt werden. Das ist natürlich bei allen Instrumenten so, aber ich glaube, bei der Stimme ist es noch auf einem besonderen Maß.
Und das Gleiche ist ja auch, dass ich auch von vielen Instrumentalisten weiß oder auch gerade von Bläsern, dass die sich ja häufig die Sachen tatsächlich auch vorsingen. Und da gibt es ja auch irgendwie eine Verbindung, glaube ich, auch im Hirn. Also ich kann mich erinnern, als ich früher auch Klavierunterricht gegeben habe, dass immer die Stellen, die die Schüler nicht singen konnten, waren genau die Stellen, die sie nicht spielen konnten. Und wenn ich sie dann dazu gebracht habe, dass sie die Stelle singen konnten, konnten die Finger das plötzlich auch
spielen. Ja, nee, da muss man Telemann recht geben, der da sagte, Singen ist das Fundament zur Musik in allen Dingen. Und ich denke, das ist wirklich, wirklich eine Wahrheit.
Und wie ist es dann für dich, für Stimme zu komponieren? Hast du das Gefühl, es fällt dir leicht oder hast du dann mehr Klischees im Kopf, weil du schon so viel selber gemacht hast?
Ja, ich denke, es fällt mir leicht und es ist mir auch eine sehr natürliche Ausdrucksform des Komponierens, für Stimme zu schreiben. Ob es allein für Stimme ist oder mit Instrumenten oder mit anderen Stimmen. Ich fühle mich in diesem Raum sehr, sehr wohl, weil man sich auch dadurch mit Sprache auseinandersetzen kann. Aber einfach das Körperliche und die Erfahrung, die Musik, die ich in den Vokalensembles gesungen habe, war oftmals nicht sehr experimentell. Es gab natürlich so eine Momente, aber der Fokus war schon auf dem typischen Ensemble-Singen, wie man es kennt. Aber mit der Stimme kann man, die man ja selber hat, auch sehr viel experimentieren und entdecken und erfahren und ausprobieren einfach. Und das mache ich unheimlich gern.
Und wenn du dann mit den Interpretinnen zusammenarbeitest, was schätzt du besonders an ihnen?
Ja, dass jede Stimme doch so sehr anders ist, ne? Also man hat wirklich dann, jeder, der singt, hat ein Instrument bekommen und diese Instrumente sind alle sehr, sehr anders. Und das zu verstehen, sich darauf einzulassen, das auch zu entdecken und auch zu lernen, wie man am besten für die bestimmte Stimme schreibt, ist immer ein sehr spannender Prozess. Und das ist natürlich auch beim Klavier und bei der Geige so, aber bei der Stimme ist es doch irgendwie anders und das mag ich sehr.
Und wie bereitest du dich dann darauf vor, also wenn du weißt, wer dein Stück singt?
Versuche so viele Aufnahmen zu hören wie möglich. Das letzte Mal, dass ich das so direkt konkret gemacht habe, war bei meiner Oper. Und ich wusste, wer die beiden Hauptrollen singen wird und habe einfach so viele Aufnahmen, ganz egal welche Musik das ist, wie möglich gesungen. Wenn die Möglichkeit besteht, dass man einfach dabei ist, wenn die Aufführenden dann singen, das ist natürlich noch besser, aber in der Vergangenheit habe ich einfach viel für Leute geschrieben, wo ich die Stimme sehr gut kenne. Zum einen zum Bariton Matthias Viehweg, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe, also ich habe ihn viel begleitet, wir haben viel Konzerte zusammengegeben, ich kannte seine Stimme und auswendig und dann irgendwann noch meine Frau, die auch Sängerin ist und war.
Ach, wie schön. Genau. Und hast du auch das Gefühl, dadurch, dass du selber singst oder auch ja sogar Liedbegleitung gemacht hast, dass du auch generell mit Interpreten, also auch mit den Instrumentalistinnen, irgendwie mehr mitfühlen kannst? Oder wenn du dann auch denen begegnest und denen in der Probe Hinweise gibst, wie man dein Stück vielleicht spielen darf?
Also ich denke ja, weil ich wusste, dass ich, wenn ich intensiv Klavier studiert, als ich intensiv Klavier studiert hatte, dass ich natürlich nie so professionell ein Pianist sein werde wie andere. Das ist natürlich immer sehr repertoireabhängig, aber ich wollte einfach, so genau es ging, studieren, wie es ist, wenn man Musik aufführt. Also die Aufführung der Musik, das ganz bestimmte Leben in einer Zeitstruktur und wie sensibel und komplex das ist, fand ich für mich immer sehr bedeutsam, um genau zu wissen, wie man komponiert. Komponieren hat natürlich viele andere Schichten, aber man komponiert ja auch für einen Ausführenden oder eine Ausführenden, es sei denn, man macht elektronische Musik oder andere Apparate, mit denen man arbeitet. Aber wenn man für einen Menschen schreibt, denke ich, ist es wichtig zu wissen, wie es ist, wenn ein Mensch Musik aufführt.
Ja, jetzt hast du ja schon angedeutet, dass du ja aus Deutschland kommst, aber schon sehr lange in den USA bist, über Houston, Rice University, wo ich auch schon mal war, und jetzt auch an einer ganz ja wunderbaren Musikhochschule, Konservatorium in New York unterrichtest, Manhattan School of Music. Das heißt, du kennst auch beide Szenen, denke ich, ganz gut, was so in New York oder USA los ist und hier bei uns. Was sind Unterschiede oder wie hast du diese beiden Szenen so wahrgenommen?
Also soweit ich sie wahrnehme, was natürlich immer auch nur ein Ausschnitt ist aus dem Ganzen, also ich habe, würde ich denken, einen ganz guten Eindruck, wie die neue Musikszene in New York bestellt ist. In anderen Städten ein bisschen zu dem, was ich höre und so ein bisschen selber erfahre. Und auch in Deutschland ist es ja oftmals regional sehr anders. Ich würde mich auf das Positive konzentrieren, was in Deutschland sehr, sehr schön ist, dass ich denke, dass es ein breiteres Publikum erreicht. Wenn man in neue Musikkonzerte geht, so wie ich sie sehe, sieht man nicht nur ein typisches neue Musikpublikum, man sieht einfach auch Leute, die generell daran interessiert sind, ins Konzert zu gehen. Und es gibt ein breiteres und tieferes Verständnis dafür, dass wenn man gerne in Konzerte geht, dass man auch Musik hört, die man vorher noch nicht gehört hat und die man vielleicht nicht wieder hören wird. In New York ist das nicht ganz so. Ich würde denken, dass es in New York ein ganz spezielles neue Musikpublikum gibt. Das gibt es natürlich auch in Deutschland, ne, in Berlin, aber in die neuen Musikkonzerte, in die ich hier in New York gehe, sieht man schon, es ist oftmals ein junges Publikum. Es sind oftmals ein sehr künstlerisch interessiertes Publikum und ein Publikum, was Erfahrung hat mit neuer Musik, weil es oft in diese kind of Konzerte gibt. Man sieht nicht Konzertbesucher und Besucherinnen, die einfach generell in Konzerte gehen, sondern es sind Leute, die konkret in neue Musikkonzerte gehen. Man muss allerdings in New York auch unterscheiden. Und der Unterschied, wie ich ihn hier erfahren habe, ist, dass es gibt so die institutionelle neue Musik, die von bestimmten Orchestern oder so gespielt wird. Und es gibt auch die mehr Underground, ist vielleicht nicht der richtige Begriff. Untergrund klingt auch mal so ein bisschen subversiv, aber die nicht so sichtbar ist und auch nicht so sehr an Institutionen gebunden ist. Und das kann doch auch mal sehr anders sein. Die experimentelle Musik in Amerika lebt oftmals nicht in den Institutionen und daher finde ich oft die Musik, die ich erfahre, die nicht in Institutionen lebt, viel interessanter. Bei der, die in Institutionen lebt, ist es dann auch mehr ein generelles Publikum, aber die Musik ist oftmals nicht so herausfordernd, wie die andere, Musik. Also hier ist es doch mehr so spezialisierter, ein bisschen, in Englisch sagt man, kommt compartmentalized, also mehr so in bestimmten Ecken organisiert, da viel mehr breiter in Deutschland. Ja, aber das sind so die Unterschiede, die ich einfach sehr spannend finde zu erleben.
Und wie fandst du die Universitäten so?
Also in New York ist es vielleicht ein bisschen anders als in anderen Städten, weil generell die Universitäten viel mehr ins Stadtbild integriert sind. Also unsere Schule ist halt ein Gebäude in einer Nachbarschaft wie viele andere Gebäude. Und die Columbia-Universität, die auf der anderen Straßenseite ist, sind halt so ein paar Blocks von Universitätsgebäuden, die aber trotzdem noch irgendwie in die Stadt integriert sind. An der Rice University in Houston war das ganz anders. Da war der Campus an sich eine ganz eigene Enklave, die auch hätte irgendwo anders sein können. Und ich war auch in College-Städten wie in Bowling Green oder Oberlin College. Das ist auch eine fantastische Schule, aber in diesem College, es gibt dort wirklich nur das College. Ne? Und inwieweit sich das dann irgendwie anderweitig öffnen kann, ist es einfach schwierig, weil die Struktur der Lage und so weiter eine ganz andere ist. Aber da merkt man, dass im Prinzip, dass wir eine kleine College-Stadt ist, ne? Wo es nur das College gibt und gar nichts anderes. Von daher denke ich, dass unsere Musik hier immer viel integrierter ist in die Stadt selbst und die Schulen sich auch oftmals wirklich öffnen der Stadt. Ne? Das ist bei diesen kleinen College-Städten nicht ganz so möglich. Und so eine Uni wie Rice, glaube ich, öffnen sich auch, aber das ist einfach die Struktur der Stadt so eine ganz andere. Letzten Endes ist natürlich auch eine Schule immer irgendwie geschlossen, ne, in sich selbst. Und sie muss sich bemühen, sich selbst zu öffnen, sonst von alleine wird das, glaube ich, sonst nicht passieren.
Ja, aber es ist sehr interessant. Ich meine, es gibt ja auch hier, ich glaube, Detmold, was ich nicht so gut kenne, ist ja auch so ein bisschen für sich. Und ich glaube, ich meine, ich war ja in SMU, Dallas, Texas, was ja auch so, ich sag ein bisschen wie Rice, glaube ich, ist. Das ist natürlich so der Vorteil, wenn man so in seiner Enklave oder seiner Bubble ist. Also ich war natürlich auch sehr fokussiert auf das, was ich studiert habe. Und das fand ich gut. Also ich glaube, New York, da wird man viel mehr auch abgelenkt, ne? Weil da so viel passiert, wie auch in einer Stadt wie Berlin. Da ist so viel los. Und das ist dann einfach was anderes, weil ich halt auch noch natürlich die Stadt aufsaugen will und die ganzen Möglichkeiten dort. Und ich finde es aber auch so cool, dass diese Columbia, Juilliard, Manhattan, dass ihr alle so richtig mitten in der Stadt seid.
Nee, das ist toll. Aber da ja jede Gegend innerhalb der Stadt auch sehr anders ist, sind auch die Schulen dann sehr anders. Und auch der sehr davon abhängig, wo sie sind, wo sie liegen. Ne? Das merkt man an der Columbia-Universität, die, als sie damals gegründet wurde, wirklich außerhalb, weit außerhalb der Stadt war. Das merkt man auch an der Manhattan School of Music. Harlem ist nicht weit. Dadurch eine ganz andere soziale Schicht, aber auch Einkommensschicht und Kultur, mit der man konfrontiert ist, was man im Lincoln Center, wo man an der Juilliard School ist, nicht hat. Aber die Gegend, wo das Lincoln Center jetzt ist, war auch mal eine ganz andere Gegend gewesen, die auch sehr arm war, mit vielen Einwanderern, die irgendwann aber dann völlig umstrukturiert wurde und neu geschaffen wurde, so dass das, was es da mal gab, eigentlich gar nicht mehr so repräsentiert ist.
Mhm. Ja, ich finde die Gegend um Columbia und Manhattan School of Music total schön, weil die auch irgendwie so was Entspanntes hat und dann den Riverside Drive und so, das gefällt mir.
Mir auch und ist vor allen Dingen auch sehr geschichtsträchtig. Ne? Es gibt unheimlich zu entdecken hier in der Gegend, ob es nun Columbia ist mit seiner Geschichte und so weiter, aber auch die Leute, die hier gelebt haben. Hannah Arendt hat wirklich 10 Minuten von der Manhattan School entfernt gelebt. Also die Upper West Side hat ihre ganz eigene kulturelle Struktur, die auch viel mit Immigranten zu tun hat, die dann hierher gekommen sind, auch viel jüdischen Immigranten aus Deutschland. Auch so im Norden Manhattan, in der Washington Heights, das waren hauptsächlich deutsche Juden, die da gelebt haben in den 50er Jahren. Und das merkt man irgendwie noch und das ist wirklich sehr spannend.
Ich finde es sehr spannend, wie du das Publikum in Deutschland wahrnimmst, weil wir ja auch viel daran arbeiten, klassische Musik und natürlich neue Musik weiterhin zugänglich zu machen, weil auch wir halt die Veralterung und so weiter haben. Was ich jetzt auch interessant finde, ich weiß nicht, wie du das so beobachtest, weil ich ja jetzt, wie du weißt, ja im Sommer auch mit einem wunderbaren Kollegen oder auch Schüler von dir, Michael Harrison, Zeit verbringen durfte im Norden von New York und an einem Creative Music Incentive mit dabei war. Und ich fand das, also wir hatten ja 20 TeilnehmerInnen und die waren unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Sehr begabt, sehr talentiert, sehr mutig und sehr unterstützend. Und ich habe mich gefragt, ob sowas in dieser Diversität bei uns überhaupt möglich ist. Oder ich glaube, ich habe das so in dem Ausmaß noch nicht erlebt, weil ich das Gefühl habe, also es hat sich auch schon viel verändert. Auch bei uns gibt es ja viel mehr Stilistiken jetzt als, keine Ahnung, noch vor 20, 30 Jahren. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir Deutschen gehen doch immer noch gerne Dinge mit dem Kopf so ein bisschen an. Und das, finde ich, ist da gar nicht. Irgendwie ist das für mich freier. Aber ich habe es auch sehr genossen. Was sind also deine Beobachtungen?
Ja, ich muss sagen, es geht mir genauso. Ich erfahre immer, dass die Strukturen hier flexibler sind und dass sich dadurch auf Änderungen kann man viel schneller darauf eingehen. Das habe ich auch sehr während Covid erlebt, also wie schnell sich meine Schule darauf eingestellt hat und den Unterricht völlig umgestülpt hatte, eine ganze Art und Weise innerhalb von wirklich Tagen, um einfach auch den Betrieb weiter am Laufen zu halten, aber auch einfach die Freude zu entdecken, was nun Positives daraus entnommen werden kann und das als eine Möglichkeit zu sehen und das aber auch so beizubehalten, diese neuen Entdeckungen, ist wirklich schon anders, als ich es in Deutschland erfahren habe, auch mit deutschen Kollegen, die ich dann Anfang 2020 mit denen geredet habe, wie dann der Studienbetrieb da weitergeführt wurde, was oftmals wirklich gar nicht der Fall war, ne? Das merkt man auch in der Politik im Moment. Klar, seit 4 Wochen ist das eine völlig andere Landschaft, die man sich hätte überhaupt gar nicht vorstellen können. Und das hat so eine bestimmte Energie. Nach wie vor ist das Land pragmatischer, denke ich, einfach so in der Geschichte wegen. Aber auch nach wie vor ist das ein Land, wo man merkt, ja, man kann einfach Dinge machen, ne? Und man kann sie selber machen, auch wenn es auf eine kleine Art ist, aber man macht sie. Und was du da erlebt hast mit Arts, Letters and Numbers, ist ein perfektes Beispiel, ne? Wie jemand, der einfach Initiative ergreift, so einen Raum schaffen kann, der so völlig eigen ist und offen und inspirierend und kreativ und frei. Und das war klein, aber er existiert und dadurch macht er einen Unterschied.
Ja, ich fand es mega genial. Ja, jetzt habe ich noch so ein paar Fragen, die vielleicht noch ein bisschen mehr was über dich verraten. Ich weiß, dass du ja auch sehr viele Kurse gibst und viele Schüler hast an Manhattan School of Music. Und dennoch interessiert es mich auch immer, wie strukturierst du deinen Tag? Hast du eine Form von Zeitmanagement? Gibt es was, was du uns weitergeben möchtest?
Ja, ich strukturiere meinen Tag sehr genau. Das muss ich auch, um all die Dinge machen zu können, die ich machen möchte und auch die ich machen muss. Ich höre, wenn ich in die Schule fahre, immer so einen Podcast, der heißt Philosophy Bites. Und gestern, interessanterweise, ging es um die Midlife Crisis und da war ein Philosoph, der sich einfach auch so generell tiefgründig damit auseinandersetzt, was das eigentlich bedeutet und warum es sie gibt und warum viele sie erfahren und so weiter. Und je älter ich werde, umso mehr finde ich auch und fühle die Wichtigkeit, sich von Zielen wegzubewegen und einfach auf die Praxis dessen, was man tut, zu konzentrieren. Es ist auch konzeptionell und ästhetisch und in der Musik oder in der Kunst die Idee des Werkes und die Idee der Praxis. Und ich finde nach wie vor, also mehr und mehr, dass es wirklich darum geht, was man tut und wie man seine Zeit strukturiert und wie man sie gestaltet und was man mit der Zeit, die man hat, macht. Ja. Und nicht so sehr, was dann letzten Endes als Resultat dann erscheint. Ich stehe sehr früh auf und dann habe ich, sagen wir, 2 Stunden und in denen komponiere ich. Und ich versuche mich wirklich nur auf das zu konzentrieren und die Freude am Komponieren ist das, die ich gerade so in den frühen Morgenstunden dann erfahre und die unheimlich schön ist, ja. Und dann, klar, ich gehe dann in die Schule während des Semesters. Und ich habe so eine Doppelaufgabe. Ich bin in der Administration. Ich muss mich also um organisatorische Sachen kümmern, die aber auch Ideen beinhalten und Änderungen und wie man eine Abteilung umstrukturieren kann, wie man sie neu definieren kann und erweitern kann. Und dann der Unterrichtsbetrieb, der aus Vorlesungen besteht und aus Privatkompositionsstunden mit meinen Schülern und Studierenden. Und das sind so die Hauptaugenmerke. Und dann natürlich das Leben mit der Familie. Auch mein Sohn, der intensiv Klavier spielt, mit dem ich jeden Tag Klavier übe, aber auch andere Sachen, ne, die man so macht und wie man das alles organisiert und strukturiert. Aber ich versuche das sehr genau zu machen, einfach damit nichts unter den Tisch fällt.
Aber du hast ja am Anfang auch was sehr Wichtiges angesprochen, ne? Weil die Zeit ist ja das Kostbarste, was wir haben. Und wie füllen wir diese eigentlich? Oder kann ich auch Dinge, die vielleicht eine Pflicht sind, trotzdem irgendwie mit Freude machen?
Also
Und
das ist möglich. Man kann sich an solche Sachen, die vielleicht nicht großen Spaß machen, trotzdem irgendwie so nähern, dass es eine bestimmte Leichtigkeit dann hat, ne? Und etwas Spielerisches bekommt. Und Letzten Endes, wenn man komponiert, hat man mit ganz vielen Elementen gleichzeitig zu tun. Es hat also etwas Virtuoses, wie das ja auch beim Aufführen von Musik ist. Aber auch administrative Arbeit kann sehr virtuos sein. Man hat mit vielen bestimmten Aspekten gleichzeitig zu tun. Und das so zu, alles zur Hand zu haben und durch diesen Raum zu navigieren, finde ich generell eigentlich sehr spannend. Und es macht Spaß auf seine Art und Weise. Aber auch damit den Dingen, die nicht Spaß machen, dann so umzugehen, dass man so mehr so eine spielerische Beziehung dazu hat. Weil letzten Endes, wenn man nicht produktiv damit umgeht, dann nützt es ja keinem. Ich kann mich erinnern, als ich Hesse Siddhartha gelesen habe vor langer Zeit, wo Siddhartha irgendwie auch so, entweder so eine Finanzaufgabe hatte oder sowas und eigentlich gar nicht so richtig die Arbeit an sich liebte, aber das spielerisch dann machte und er daher unheimlich erfolgreich war. Ich glaube, so ein bisschen Distanz ist da immer nicht schlecht. Es gibt so einen wunderbaren Vortrag von Hannah Arendt über Bertolt Brecht. Und da sagte sie auch, dass er immer etwas Distanz hielt. Ne? Und das ist, glaube ich, wichtig. Dadurch kann man dann damit spielerisch umgehen. Und das bleibt dann auch irgendwie menschlich, denke ich, wenn man ein bisschen immer Distanz hält.
Und hast du sonst noch was so zum Ausgleich oder machst du irgendwie Sport oder sowas?
Ja, ich gehe gern joggen, so oft wie es möglich ist und fahre gern Fahrrad und gehe auch einfach sehr gerne wandern und spazieren. Also in der Natur zu sein und mich zu bewegen, finde ich ganz wunderschön.
Ja, du hast ja auch den Luxus, wie ich weiß, dass du ja auch ein bisschen außerhalb wohnst und das da ein bisschen anders hast, so wie meine Freunde ja auch. Und ich habe das auch immer genossen, so Highlife New York City und dann wieder so ein bisschen beschaulich.
Ja, nee, das ist ein, finde ich auch sehr, also ich mag New York sehr und die Energie und die Intensität. Aber wenn man sie dann auch mal erfahren hat über einen längeren Zeitraum, ist es schön, sie zu erfahren und aber auch immer schön, die Möglichkeit zu haben, aus dem Raum wieder rauszugehen. Weil wenn man dem immer nur ausgesetzt wird, das ist, glaube ich, auf die Dauer ganz schön anstrengend.
Ja, ist wahrscheinlich eine Typussache, aber ich glaube, für mich wäre es wahrscheinlich auf Dauer auch anstrengend, obwohl ich es eben auch sehr genieße. Wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
Da gibt es sicher, wenn man über das Wer redet, eine ganze Reihe von Persönlichkeiten. Aber da würde ich doch denken, dass ich an erster Stelle meinen Vater setze. Ein unglaublich kluger und tiefdenkender Mensch, der nun, dass er Anfang 80 ist, trotzdem nach wie vor so eine Freude am Lernen und Entdecken hat und eine Energie, etwas kennenzulernen, die unheimlich inspirierend ist. Aber der sich auch mit dem, was ich mache, obwohl er selbst nicht Musiker ist, so auf eine Art und Weise auseinandersetzt, die wirklich besonders ist, weil sie ganz tief ist. Ja, und davon kann ich auch sehr, sehr viel lernen, auch so selber für meine Arbeit. Dann hatte ich zwei ganz wundervolle Lehrer, Jörg Herrschet in Dresden und Nils Wiggeland hier in New York. Natürlich auch andere, die sehr wichtig waren, aber als Kompositionslehrer ganz besondere Menschen einfach waren und Künstler, nicht nur Komponisten. Mein Klavierlehrer Winfried Apel aus Dresden, den ich schon erwähnte. Und dann auch, ja, muss ich sagen, einfach meine Frau und mein Sohn, die auf ihre Art und Weise mich immer viele Dinge sehen lassen und lernen lassen, für die ich sehr dankbar bin. Und dann bestimmte Freunde, mit denen ich viel über Dinge rede, die mir wichtig sind und von denen ich auch immer lerne. Aber ich glaube, wenn ich mit jemand anfangen müsste an dieser Liste, wäre es mein Vater.
Wow. Und was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in diesem quasi Musikbusiness und wie gelingt dir das?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Das ist auch etwas, wenn man unterrichtet, was natürlich sehr wichtig ist und was man auch besprechen musste und sich selbst treu zu sein und wahr zu sein. Also ich versuche meine Studierenden immer darauf hinzuweisen, dass das Allerwichtigste am Komponist oder einer Komponistin sein ist, zu komponieren. Und das ist am Anfang, muss einfach der Fokus sein. Es geht hauptsächlich um das Komponieren an sich. Und alles andere kommt danach. Und das sollte sich nie, diese Hierarchie sollte sich nicht ändern. Wenn es um anderes geht, dann ist es, glaube ich, nicht mehr wahr und es ist nicht mehr treu und auch nicht mehr rein. Aber Jörg Herrstedt sagte, man sollte einmal ein Stück geschrieben haben und dann hat man es komponiert und dann legt man es in die Schublade und da bleibt es. Für nichts anderes, für jemand, der es aufführt oder der es hört oder der es dann kritisiert oder einfach nur des Komponierens willen. Ne? Und so eine Reinheit, sich so doch immer im Hinterkopf zu behalten, obwohl natürlich das Ideal und ideell, dass man auch eine Realität hat, mit der man sich auseinandersetzen muss, aber sich daran zu erinnern, denke ich, ist sehr, sehr wichtig.
Das ist wirklich eine schöne Übung von Herrn Herchet. Klasse. Es
Ja.
erinnert mich auch so, auch nochmal, weil du sie ja auch erwähnt hast, an die Covid-Zeit, als ja dann im März 2020 erstmal alles wegbrach und keiner wusste, was passiert jetzt, wie lange dauert das, und so weiter. Und ja, es sind dann bei mir wie bei allen alle Konzerte schön abgesagt worden. Und dann saß ich irgendwie auch so da und dachte, okay, was machst du jetzt? Und dann war mir einmal klar, du musst trotzdem singen. Es ist ja wie ein Sportler, wenn ich jetzt nicht singe, dann kann ich das vielleicht irgendwann nicht mehr. Und gleichzeitig war aber dann auch das da wie mit der Schublade. Also ich habe dann Händel und Mozart-Arien geübt. Die neue Musik habe ich erstmal weggelegt, weil ich dachte, keine Ahnung, wann das wiederkommt. Und dann einfach wieder Musik zu machen. Musik zu machen und gar nicht so, rede ich jetzt auf oder nicht, oder hört es jemand? Das war irgendwie schön.
Nee, ich denke auch, man macht es ja für sich selbst. Man macht es auch für andere. Aber ich denke in erster Linie für sich selbst. Das ist auch, habe ich auch in einem anderen Philosophy-Podcast gehört, wo es um das Leben nach dem Tod ging. Aber nicht von einer, aus einer religiösen Hinsicht oder im religiösen Aspekt, sondern einfach, dass wir alle wissen, dass wir irgendwann nicht mehr leben werden, aber dass uns das Leben danach, obwohl wir es nicht erfahren können, natürlich trotzdem interessiert und uns viel wert ist. Dass also die Dinge, die passieren, nachdem wir dann nicht mehr leben werden, trotzdem unheimlich viel Einfluss auf das haben, was wir machen. Und dann kann man bestimmte Fragen sich selber stellen. Wenn man nun wüsste, man hat noch ein Jahr zu leben, was würde man weiterhin machen? Was würde man nicht weiterhin machen? Wenn man wüsste, dass es aus irgendwelchen Gründen in 2 Jahren dann gar kein Leben mehr gibt auf der Erde, was macht man? Was macht man nicht mehr? Und dann auf einmal werden bestimmte Prioritäten klar. Und ich habe dann selber darüber nachgedacht, wenn man dieses und jenes Szenario, man spielt es dann einfach so im Geist durch. Ich würde nach wie vor jeden Tag komponieren. Und wenn ich wüsste, es würde keine Konzerte mehr geben, dann das bin ich halt, ne? Und diesen Raum, den man schafft in seinen Vorstellungen, in seiner Imagination, in dem man so lebt, wenn man komponiert, das ist für mich einfach ein wunderschöner Raum, den ich nie missen würde wollen, ganz egal, was sonst noch so passiert. Und Covid war da sehr interessant. Ich habe auch sofort praktisch gedacht, weil man in so einer Schule unterrichtet und die Studierenden haben nach wie vor studiert und Studiengebühren bezahlt und man musste natürlich auch dann flexibel sein. Man konnte keine Konzerte mehr in Konzertsälen haben, aber man konnte Konzerte außerhalb haben. Ich habe dann Konzerte im Park organisiert mit Schlagzeugern, Trompeten, mit Tänzern, wo Leute kamen und gingen, die einfach da waren, die eingeladen worden sind. Man kann immer Musik machen, ja? Man kann sie nur anders machen. Aber auch schon einfach so zu wissen, dass klar, irgendwann hört das auf. Aber dann nicht so weiterzumachen, als wäre nie etwas passiert. Das war einfach eine Chance, das mal völlig neu zu überdenken. Wie kann man es anders strukturieren? Was heißt es, Musik zu machen? Und was heißt es, zu unterrichten und alles solche Sachen? Und diese Möglichkeit zu haben, wenn man gesund war und finanziell stabil, irgendwie, dass man weiterleben konnte, das mal so völlig neu zu überdenken, gab doch eine Freiheit, die sehr besonders war, fand ich.
Ja, und ich glaube auch, wenn du dieses, nochmal dieses Beispiel, ich könnte auch für die Schublade komponieren und ich mache es wirklich für mich oder ich singe für mich, das ist ja dann auch wieder diese Freiheit, die du gerade beschrieben hast. Ja. Was bedeutet für dich Erfolg?
Es ist auch etwas, worüber wir viel an unserer Schule diskutieren. Und ich bin immer sehr, sehr vorsichtig. Für mich wäre es schon Erfolg, wenn irgendjemand durch das, was ich mache, anders über die Dinge der Welt nachdenkt. Ja. Ich finde diesen Ausdruck, dass etwas bewegt, sehr schön. Auch im Englischen, ja. To move someone. Aber bewegen heißt wirklich, den Standpunkt ändern und die Dinge neu sehen aus einer anderen Perspektive oder andere Dinge sehen, die man sonst nicht gesehen hat. Ne? Und wenn ich hatte einen Studenten und wir hatten einen Gast, der Musik vorstellte und ich fragte den Studenten, und was denkst du? Und er sagte, Music is still the same. Und das war so genial, ne? Für ihn hat sich, so was Musik bedeutet, durch diese Präsentation in dieser Klasse nichts geändert. Aber wenn ich irgendwas sagen würde in einem Vortrag oder in meiner Musik und jemand sagen würde, Music is not quite the same anymore. Irgendwie ist Musik jetzt was anderes. Das wäre für mich ein Erfolg.
Ja, ich glaube, dass wir auch deshalb uns in dieser neuen Musik auch finden, weil wir ja was Neues erschaffen wollen oder irgendwie einen neuen Zugang, eine neue Hörweise. Und dass ja häufig viele, die dann da landen, bei mir war es auch so, dass halt die Neugier einen da auch so hintreibt und man dann, ah, da gibt es irgendwie Klänge, die habe ich vielleicht noch nicht so gehört oder Konstellationen und. Und dann auch, wenn man danach, in manchen Konzerten werden ja auch alte und neue Musik miteinander programmiert, dann quasi das alte klassische Stück hört, dass man es dann neu hört. Und ja, das finde ich auch immer sehr schön.
Genau, also diese Gegenüberstellung, dass man in Sachen, die vielleicht von außen gesehen neu sind, aber auch Dinge finden kann und erkennen kann, die nicht neu sind, die bekannt sind, ne? Aber dass man auch in Bekanntem immer neue Dinge findet. Und das hält es letzten Endes lebendig. Und darum geht es ja, ne? Dass man eine Kunst schafft, die auf ihre Art und Weise lebendig ist. Ja. Und das heißt, dass man ständig die Dinge neu konfiguriert, neu erkennt, neu versteht, dass man immer neugierig ist, so wie du sagst. Und das ist ja eine ganz wundervolle menschliche Qualität, die leider vielen, wenn sie älter werden, abhanden kommt. Aber dass es in dieser Kunst darum geht, dass man das nach wie vor kultiviert, neugierig zu sein und offen zu sein. Es ist einfach etwas wunderschön Menschliches, das letzten Endes, denke ich, auch etwas wunderschön Gesellschaftliches ist, weil es ja auch eine gesellschaftliche Aufgabe ist, weiterhin offen zu sein, neugierig zu sein. Und, also es ist nicht nur etwas, was man dann für sich selber macht, sondern es hat auch eine gesellschaftliche Komponente.
Ja, und was treibt dich an oder hast du eine Vision?
Da denke ich auch viel drüber nach. Wenn man über Utopie denkt, Adorno hab ich mal gehört, hat gesagt, dass er Utopie nicht als etwas versteht, ein Idealbild, auf das man hinarbeitet, das man irgendwann vielleicht in der Zukunft findet oder schafft, sondern mehr als etwas, was einen deine Gegenwart kritisch sehen lässt. Und so verstehe ich Utopie auch. Ich habe die Vision, weiter kreativ und pädagogisch zu arbeiten und auch administrativ. Ich habe jetzt eine eigene Konzertreihe. Ich versuche Konzerte zu organisieren, einfach Räume zu schaffen, in denen junge Künstler oder Künstler und Künstlerinnen zusammenkommen und sich austauschen und Sachen entdecken und sehen und erfahren. Und meine Vision ist, das so lange weiterzumachen, wie es nur irgend geht.
Klasse, klasse. Wir sind jetzt tatsächlich am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich habe noch eine Frage für dich, aber ich möchte dich dann auch bitten, das kannst du mir dann nachher nochmal per E-Mail. Du hast ja jetzt schon zweimal diesen wunderbaren Philosophie-Podcast erwähnt, dass du uns da auch den Link oder so zukommen lässt. Vielleicht möchte ja der ein oder andere, der auch Englisch spricht, was ja viele tun, da reinhören, weil das klingt sehr spannend. Also ich werde sicher mal reinhören. Und zum Abschluss möchte ich noch von dir wissen, welchen Tipp möchtest du jungen KünstlerInnen geben?
So viel verschiedene Dinge erfahren, wenn man jung ist, wie nur möglich. Ich bin in der DDR groß geworden und mit dem Verständnis, dass ich das Land nie verlassen werden kann. Ich konnte zwar, als ich 11 war, mal in die Sowjetunion reisen. Ohne Visum ging es damals nur in die damalige Tschechoslowakei. Ich wollte aber irgendwie immer ins Ausland. Da wusste eigentlich, dass das eigentlich nicht möglich ist. Und dann fiel die Mauer. Und kurz danach fing ich an, in Dresden zu studieren, aber ich wollte einfach immer mal ins Ausland. Es war ganz egal, wohin. Und das ist es wirklich auch. Es ist egal, wohin. Es sei denn, man ist einfach mal weg. Und man schaut auf die Dinge, die man kennt, von außen. Und diese Distanz, die ich auch vorher erwähnte, die Hannah Arendt besprach, wenn sie über Bertolt Brecht redete, die generell wichtig ist, weil sie eine Perspektive schafft, die man natürlich dann auch ständig wieder ändern kann. Die ist essentiell, finde ich. Man merkt doch dann, wenn man viele Dinge erkannt hat, dass es nicht nur eine Art und Weise gibt, etwas zu tun, sondern viele. Und die können koexistieren. Ich habe in Dresden studiert mit einem Orchester, das über 470, 80 Jahre konstant spielt. War dann in Houston, Texas, einer recht jungen Stadt, die allerdings aber so groß wie Berlin ist, ne? Von der Einwohnerzahl, aber flächenmäßig, glaube ich, mehrmals so groß wie Berlin, wo neue Musik und Musik an sich was ganz anderes bedeutete. War dann in New York, das viel europäischer ist als Texas, aber natürlich auch nicht europäisch, ne? Und habe dann noch in Seoul in Südkorea studiert, wo das natürlich wieder was ganz anderes war. Und diese Erfahrungen, die sind unheimlich wichtig. Also so viel wie möglich Verschiedenes erfahren, um zu sehen, wie wundervoll komplex diese Welt ist und wie Dinge koexistieren können, obwohl sie einfach sehr anders sind. Und das ist, wie gesagt, dann auch einfach eine gesellschaftliche Komponente, nicht nur eine künstlerische. Die, finde ich, man eigentlich gar nicht trennen kann, die beiden.
Ja, das ist wirklich eine sehr schöne Aussicht. Mir fällt dazu auch noch ein, weil ich ja, wie du weißt, ja auch in den USA und in Kanada studiert habe. Und ich habe aber auch ein Jahr an der Musikhochschule in München studiert. Und manchmal haben mich Leute halt gefragt, ob das Studium in den USA besser ist. Und ich bin irgendwann auch drauf gekommen, dass ich gesagt habe, nein, so würde ich das nicht sagen. Also ich finde es war für mich sehr gut. Aber ich glaube, es war gut, genau das, was du sagtest, weil es anders war, als was ich in Deutschland schon erlebt hatte. Ich war auf einem sehr musischen, sehr avancierten Gymnasium. Und ich glaube einfach, der Perspektivenwechsel macht es. Ich würde jetzt nicht per se sagen, dass irgendein Land jetzt eine bessere Hochschule hat, sondern ich glaube, es kommt darauf an, wo man herkommt und wer man ist. Und für mich war einfach dieser Blick auch durch diese, ja, amerikanische Brille sehr, sehr wertvoll.
Nee, es ist sehr spannend und ich leite hier an meiner Schule die Kompositionsabteilung und ich kriege von September bis Dezember wöchentlich E-Mails von Bewerberinnen, die auch fragen, ne, wie ist die Schule? Und ich sage ihnen ganz ehrlich, keine Schule ist perfekt. Jede Schule hat etwas zu bieten und etwas nicht zu bieten. Und es ist deine Aufgabe, herauszufinden, was die Schule zu bieten hat und das dann aber wirklich dann aufzunehmen und was die Schule nicht bieten kann, dann die irgendwo anders zu finden, ne? Und einfach so diese Interaktivität ist unheimlich wichtig. Und das stimmt, das Studium ist hier generell sehr anders strukturiert, ist einfach historisch so. Und aber beides kennengelernt zu haben, war für mich einfach ein unheimliches Geschenk. Und ich sehe die Dinge dadurch ganz anders, offener und weiter. Und daher auch irgendwie tiefer, finde ich.
Ja, lieber Reiko, ich danke dir auf jeden Fall, dass wir heute sprechen konnten und freue mich, wenn wir uns auch wiedersehen.
Ich mich auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das war eine wirklich besondere Erfahrung. Danke.
Dies war also das heutige Interview und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich wie immer auf deine Ideen und Anregungen über Facebook oder E-Mail. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir in diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und diesen auch gerne deinen Freundinnen und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Liebe deine Musik, liebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.